Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber es braucht noch Mut, riesige Leinwände zu kaufen und teure Pigmente drauf zu schmieren, monatelang, wenn niemand danach gefragt hat. Also, man weiß nicht, ob das jemand verkaufen kann. Es hat auch niemand eingeladen, das zu machen. Irgendwann ist bei mir schon ein schlechtes Gewissen. Eine Art von Existenzangst hat sich schon ein bisschen aufgetan dort.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
14 Bilder von Manuel Dürr werden schon gleich von Touristenströmen und Katholiken bestaunet. Im Petersdom zu Rom. Neben dem Werk der ganz grossen historischen Maler Michelangelo und Bellini. Er hat das internationale Auswahlverfahren vom Vatikan gewonnen gegen mehr als 1000 andere Kunstmalerinnen aus der ganzen Welt. Was macht so einen Erfolg mit einem Menschen? Wie ist der Manuel diesen Auftrag angegangen? Und wer überhaupt ist der Manuel als Mensch und nicht nur als Künstler? Wer selber gerne philosophiert und sich über Kunst Gedanken macht, kommt in diesem Gespräch voll auf seine Kosten. Ich würde behaupten, der Manuel geht nicht einfach tief in seinen Gedanken, sondern auch hoch und weit. Und gleich bleibt er bodenständig, zugänglich und erzählt auch über dunkle, schon fast gruselige Zustände in seinem Kopf, über Ängste und Selbstzweifel, aber vor allem über Mut und Hoffnung. Mein Name ist Sarah Maria Graber, schön bist du mit dabei. Es ist recht speziell, in was für einem Setting wir das Gespräch aufnehmen. Wir sind hier in deinem Atelier in Biel.
Ja.
Umgeben von wie vielen Bildern? 12 Bilder?
14.
14 Bilder.
Das entspricht der katholischen Tradition.
Vom Kreuzweg.
Ja.
Wo du gemalt hast für den Vatikan, für den Petersdom.
Ja, genau. Ja. Das hat, der Schock von dem hat sich immer noch nicht ganz, ganz abgenützt, obwohl es das natürlich schon eine lange Zeit hatte, um das mir das zu überlegen.
Das ist schon genau. Ein Wahnsinn, oder?
Das ist ein bisschen der Wahnsinn. Das ist ein bisschen eigentlich nicht ganz zu bewältigen, die Aufgabe. Ja, aber jetzt sollte ich eigentlich fertig sein, oder mindestens, sagen wir es so, ich kann jetzt nicht mehr ändern daran. Jetzt werden sie dann gleich verpackt und transportiert. Und jetzt müssen sie fertig sein.
Also es sind wirklich Bilder, die im Dom, im Petersdom, in Rom vom Vatikan ausgestellt werden.
Genau. Vor ein paar Jahren hat man entschieden, dass man jetzt auch in päpstlichen Basilikas einen Kreuzweg will. Das war bis jetzt nicht der Fall. Und jetzt haben wir mal angefangen mit dem Projekt für das 400-jährige Jubiläum von Neu-St. Peter, dass man für den Petersdom einen Kreuzweg will. Das heisst aber, dass der nur während der Fastenzeit hängt. Aber eigentlich jedes Jahr näher. Also der gehört näher zum Inventar sozusagen vom Petersdom. Mhm. Ja.
Und wie bist du zu diesem Auftrag gekommen?
Der hat ein Kollege von mir, hat das online irgendwo gefunden, dass man das, dass es das gäbe. Und ich habe noch gedacht,
also in eine Ausschreibung gibt vom Vatikan.
Ja, genau. Und ich habe wahrscheinlich gedacht, also das lohnt sich eigentlich nicht, sich dort anzumelden. Ja, aber ich habe einfach gedacht, wenn der sich schon die Mühe genommen hat, jetzt sagst du, hat mir das präsentiert vor Begeisterung und gedacht, ich habe wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich tue es jetzt ihm zu lieb, melde mich jetzt gleich an. Aber eben, ich meine, was hat man da für eine Chance? Und da haben sich ein bisschen über 1000 Leute gemeldet, aus der ganzen Welt, in 80 Ländern. Also noch grosse Beteiligung. Und dann Monate später bin ich in die zweite Runde eingeladen worden. Natürlich auch gefährlich immer so etwas, wo man sich dann Hoffnungen macht. Aber ja, noch dann habe ich mir nicht realistische Hoffnungen gemacht. Es haben 30 Leute eingeladen, ein echtes Bild zu malen, also ein echtes Ögen melden und das auf Rom zu bringen, was dann vor einer Jury eine Entscheidung gibt. Mhm. Also wo dann eine Jury in einem Blindverfahren wird entscheiden, welches das genommen wird. Ich habe nicht gewusst, dass es ein Blindverfahren gibt. Das heißt, ich habe immer noch gedacht, die werden es kaum an einen reformierten Schweizer den Auftrag geben. Internationalen Auftrag. Also ich habe auf keine Art und Weise gedacht, dass das könnte klappen. Aber ich habe gefunden, ein schönes Wochenende mit der Frau, mit der Anja, mit der Frau in Rom für das Bild zu bringen. Und so, gerade noch Hochzeitstag haben wir auch noch gehabt. Dann. Das hat mir gefunden, ein super Päckchen, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, dass es...
Und du hast auch dann schon erfahren, dass sie da Interesse zeigen?
Nein, das ist dann nochmal lang gegangen. Ein paar Monate. Der Prozess hat sich extrem verzögert, aber weil so viele sich beteiligt haben.
Und weil es auch so ein wichtiger Entscheid ist, oder?
Ja, genau.
Da hat man sich Zeit, du hast viele Leute mitzureden wahrscheinlich.
Ja, genau. Nein, erfahren, dass ich gewonnen habe, das war auch noch ein spezieller Moment. Wir waren dann in Venedig, also hat nichts mit dem zu tun. Einfach in der Familienferien. Wir sind ja so ein bisschen budgetmässig immer, so ein bisschen Toskana, Veneto-mässig unterwegs. Und sie war jetzt das Mal in Venedig gewesen, vor San Marco. Dann bin ich in der Kirche innen gewesen. Dort wunderschöner Kirchenschmuck, byzantinischer. Und ich weiss noch, wie wir, ich habe den Auftrag dann nicht mehr so direkt im Kopf gehabt. Natürlich schwebt es so ein bisschen irgendwo in den Hintergedanken, hat es eine Art konstanten Platz gehabt.
Mhm.
Das ist ja dann auch noch, und dann kommt irgendwie eine Art Absage vermutlich, so. Aber ich habe in dem Moment nicht daran gedacht. Und dann habe ich den Kirchenschmuck angeschaut und gedacht, das ist schon eine ganz spezielle Berufung, wenn man kann, was die Künstler gemacht haben, wenn man etwas kann beitragen auf die Art, dass jetzt Jahrhunderte später noch Millionen von Touristen die irgendwie zur inneren Landschaft machen und irgendwie mit diesen Formen, die immer noch prägen und so, man die schön findet, denen Aufmerksamkeit gibt. Und wenn Millionen von Leuten betet haben über die Jahrhunderte mit diesen
Also Kirchenschmuck, meinst du wirklich Bilder, die in der Kirche
Advent Ja, also Bilder, genau, noch fast eher haben mich die Steine beeindruckt, weil diese ja viel jetzt dort Versatzstück aus Byzanz. Also die Geschichte, wie sie dort her sind, ist vielleicht ein bisschen unschöne während dem Kreuzzug. Aber die Leute, die Skulpturen gemacht haben zum Teil, haben ja die nicht mal für die Kirche gemacht. Die haben es einfach gemacht und jetzt haben sie eine Rolle gefunden durch einen ganz komplizierten Prozess von Geschichte über die Jahrhunderte. Und jetzt spielen sie die Rolle, dass wir alle die kulturelle Aufmerksamkeit in Form von Tourismus, weil ja auch etwas Positives kann sein, wir reden immer negativ über Tourismus, aber es ist auch eine Form von Aufmerksamkeit, wo ich finde, geht, kommt ja der richtige, also ganz oft der richtigen Sachen entgegen. Und jetzt schauen eben alle diesen Bauschmuck an, die Bilder, die Sachen. Und das ist eine schöne Form von Reichtum. Auf einer Art ist es ein Reichtum, aber es ist ein öffentlicher Reichtum, der allen gehört. Und ich war nur beeindruckt von dem Gedanken, dass es eine wirklich spezielle Berufung ist. Ich habe den nicht mal so sehr auf mich angewendet gehabt. Aber der Gedanke hat mir jetzt so einen Nachhall gehabt. Und dann laufe ich raus auf den Markusplatz, San Marco in Venedig. Und dann war es gerade ein regnerischer Tag und nur für den Moment kurz reisst die Sonne auf, so ein bisschen schräg links gegenüber. Und es hat so ein bisschen, ich würde es fast eine religiöse Erfahrung nennen, es hat wie so ein ganz, ganz verdichteter Moment gewesen von ich kann es gar nicht artikulieren, aber irgendwie habe ich mich gesehen, gefühlt. Und der Gedanke noch von dem Kirchenschmuck ist noch gerade im Kopf. Nein, noch ein paar Leute haben noch Kisten vorbeigetragen, grosse, also Kunsttransport aussehende Kisten. Oder andere, die mitgekommen sind von der Familie, der Schwager, hat noch gesagt, ah, so bringen wir dir deine Bilder auf Rom. Also, alles in einem so ganz, ganz dichten Moment. Und dann ist effektiv gerade das Telefon gekommen, dass ich gewonnen habe. Und er ist von denen weg das Jahr so ein bisschen im Thema gestanden, von diesem Kreuzweg. Genau.
Und das Telefon, was hat das ausgelöst bei dir?
Also ich habe noch relativ lange müssen mit dem Gedanken, gegen Gedanken kämpfen, dass es irgendein administrativer Fehler ist oder so etwas. Weil ehrlich ist natürlich völlige Freude, völlige, aber auch natürlich völliger Schock und Ehrfurcht. Mhm. Und ich habe das dann fast ein bisschen als Selbstschutz müssen, wirklich das ist nicht der Primärgrund gewesen, aber ja, schon nur als Selbstschutz habe ich es wirklich müssen als Berufungsmoment anschauen. Ich bin jetzt berufen worden, das zu machen. Also wäre auch die richtige Methode zur Verfügung stehen, das zu schaffen, weil eigentlich ist die Aufgabe nicht lösbar. Man kann sich nicht bewältigen.
Auf also so du meinst Berufungsmoment Bühne. Wirklich auch von Gott berufen, so wie es von einer höheren Macht?
Ich habe es für mich so empfunden und ich habe es für mich auch so in Anspruch genommen, dass ich mit meinen Mitteln, die ich zur Verfügung habe, jetzt dort etwas machen kann, auf einer Bühne, die eigentlich zu gross ist. Man kann ja nicht neben Michelangelo und Bernini und so in diesem Kontext etwas beitragen, was nicht völlig lächerlich ist eigentlich. Also das ist so, das heisst ja eine Art Mut braucht, über meine eigenen bisherigen Ambitionen und Horizonte und so rauszuschreiten.
Mhm.
Und für mich wäre es glaube ich nicht möglich gewesen, ohne nicht mindestens ein Mass von das Gefühl, ich bin berufen worden, das zu machen.
Mhm. Ja. Ist ja ein riesen Druck gekommen, oder? Jetzt hast du ein Bild von gezeigt,
ja, genau.
Und jetzt musst du 14 wirkliche Bilder
ja, genau.
produzieren,
genau.
Noch, oder?
Ja, genau. Ja, und das ist, nachher habe ich Skizzen zwar besprochen mit Rom, aber die habe ich selber auch noch nie, die 14 Bilder noch nicht gesehen.
Mhm.
Ich habe zwar regelmäßig Fotos geschickt, aber ich werde erst in den nächsten Wochen jetzt die Bilder runterbringen und dann werden sie das erste Mal die echten sehen. Das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gefallen, also sie sind glaube ich, sehr, sehr positiv.
Aber so der Erleichterungsmoment von jetzt, es ist gemacht, es ist erledigt, der Auftrag ist gut erfüllt. Hast du den schon oder hast du den noch nicht?
Ich hatte den nicht gehabt. Ja, effektiv, bei mir ist es immer so, wenn das Projekt noch alles Mögliche könnte werden, dann habe ich sehr, sehr viel Freude und Vision und Hoffnung. Und dann tut sich schrittweise kollabiert in eine Realität. Oder alle Möglichkeiten brechen zusammen. Und am Schluss hast du eine empirische Realität, so ist es jetzt geworden. Und das erlebe ich immer als eine grosse Enttäuschung. Braucht dann wieder ein bisschen Distanz dazu. Jedenfalls habe ich dann das auch ein bisschen als bewusste Übung, bin ich nochmal in Venedig gegangen mit Rania. Und mir das ein bisschen zurückgegeben. Ein bisschen ähnlich wie eben die Handwerker aus Byzanz, die ihre Steine gemacht haben, ohne zu wissen, wo die am Schluss landen, habe ich eigentlich so metaphorisch gesprochen auch meinen Stein zurückgegeben und gesagt, wo der am Schluss landet und welche Rolle der spielt. Das ist jetzt nicht mehr meine Aufgabe. Und
also, wie hast du das gemacht konkret?
Ich habe den Gedanken ein bisschen meditiert, ein Gebet zu zweit gesprochen dort und einfach einen symbolischen Schlusspunkt gemacht. Sonst hat sich das irgendwie ausgeweitet auf das ganze nächste Jahr, vielleicht, weiß nicht genau, oder noch, plötzlich hat man noch dieses oder jenes gesehen und dann hat man plötzlich noch, hätte ich doch früher an das gedacht und alles. Und es ist, glaube ich, wichtig, das einfach der Sack zuzubringen, wie man so sagt. Oder einfach einen symbolischen Schlusspunkt setzen an das Projekt und sagen, jetzt ist es vorbei und jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern und jetzt muss ich diesen Gedanken, ich hätte noch sollen oder ich hätte noch können, auch nicht mehr umgehen. Also, das ist für mich noch wichtig gewesen. Gerade Begrenztheit von dem, was man schlussendlich machen kann. Man kann nur sein Bestes geben. Ich habe das gemacht und jetzt gebe ich das ab und weiter.
Also es ist ein unglaublicher Erfolg für dich auch als Künstler. Wir wollen jetzt aber nicht nur das anschauen, sondern wir wollen wirklich auch hinter die Bilder schauen, also dich als Mensch ein bisschen kennenlernen, in deine Biografie auch eintauchen. Weil es ist ja auch ein bisschen einfach, so einen Erfolg einfach zu sehen und zu denken, wow, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja.
Und wenn man dahinter sieht, dann sieht man auch, dass da auch starke innere Prozesse dahinter stecken. Das ist bei dir nicht anders. Wir gehen doch chronologisch vor, wir tauchen ein bisschen ab in deine Kindheit. Kannst du uns ein bisschen erzählen, in was für einem familiären Kontext bist du aufgewachsen? Ich weiss, du hast zwei Brüder, du sitzt dritt, ja. Mit Eltern hier in Biel aufgewachsen. Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
Wenn ich jetzt eine gute Story erzählen könnte über meine Kindheit, die thematisch schon Sachen vorgreift und so, dann wäre es recht schwierig. Ich habe eigentlich an meine Kindheit nur Erinnerungen von Lebkuchen an Weihnachten und schöne gerichtete Stuben, thematisch zu den Jahreszeiten, coole Kindergeburtstage, viele Freunde rundherum. Also ich glaube, eine komplett sonnenbeschienene Kindheit gehabt, ohne irgendeine Form von Schatten, die ich mich daran erinnern konnte. Echt. Also ich glaube, eine komplett behütete Kindheit gehabt. Zwar schon mit einem gewissen Realismus verbunden. Mein Vater ist Pfarrer, meine Eltern haben jetzt jahrelang einer Gemeinde vorgestanden. Und natürlich konfrontiert eben das mit pastoralen Realitäten, mit lebensweltlichen Realitäten, die natürlich eben schon konfrontieren mit echten Themen. Aber ich für mich selber habe emotional meine ganze Kindheit als ein riesiges Segen empfunden.
Sagen, sagt aber schon, oder? Sagen, also mit einem starken Bezug zu Gott. Also, du hast jetzt gesagt, deine Eltern sind in einer Gemeinde vorgestanden, einer christlichen Gemeinschaft. Also, der Glaube war ein wichtiges Thema bei euch daheim.
Der Glaube war ein wichtiges Thema. Ich glaube auch, auf eine Art, kann man sagen, eine Art von Selbstverständlichkeit. Und gleichzeitig weiss ich auch gerade, dass meine ganze Kindheit auch fest geprägt ist von meinen Brüdern. Und besonders der ältere Bruder war eher ein Grübler gewesen. Ich würde sagen, ich bin eher. Ich habe das nicht so stark als meine Aufgabe empfunden, mir über Gott und die Welt allzu viel Gedanken zu machen. Ich glaube, ich habe sehr intuitiv gelebt. Und mein Bruder hat sich, glaube ich, soweit ich mich erinnere, ehrlich immer am Küchentisch schon mit den echt schweren Fragen umgeplagt. Und hat auch mein Papi, der auch Theologie studiert hat und ehrlich ein Intellektueller ist, plagt mit allen Arten von Fragen. Ehrlich sind immer. Und ich habe das Gefühl, nicht, dass ich vor allem zugelassen hat und gelehrt hat. Das ist sicher nicht so, wie meine Familie mir wird beschreiben, als jemand, der vor allem anderen zulässt. Ich habe mich sicher sehr gerne, sehr laut reingebracht. Aber ich habe das Gefühl, ich habe schon im Wesentlichen gelehrt, eigentlich bei uns daheim am Tisch. Und das wäre nicht von mir ausgekommen. Ich glaube, ich hätte nicht. Das verbinde ich fest mit meinem älteren Bruder und später mit meinem jüngeren Bruder, der auch Theologie studiert hat und also ein philosophisches Talent hat. Und ich habe das Gefühl, im Gespräch mit meinen Brüdern und Eltern habe ich sehr, sehr viel gelernt und bei einer Art von Mülli und Schuh, wo man, ja, wo ich jetzt nicht wüsste, wie man das sonst mich. Mhm. Also die stundenlangen und wirklich stundenlangen Gespräche, die wir hatten, ich kann mich erinnern an eine Familienferien, wo wir jemand hat den Fehler gemacht, vor dem Morgen ein Thema anzusprechen, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber eine provokative These rausgehauen und dann haben wir nicht aufgehört, das in allen Facetten als ganze Familie, als Grossfamilie, also inklusive schon die Frauen, wir sind drei Söhne und ihre Frauen auch schon, noch keine Kinder, aber so, und dann effektiv vom Morgen bis über das Mittag zusammen mit McDonalds zum Mittag essen, am Abend zurück kochen, ich koche bis am Abend, am Morgen um drei, eigentlich das gleiche Thema in 1000 Iterationen eigentlich durchgespielt, sehr kontrovers und sehr lebhaft und so. Und ja, das ist so auch ein das Gefühl, das ich hatte. Ich glaube, es ist sehr, sehr eine diskursive Familie gewesen. Also, oder diskutierfreudige Familie gewesen.
Ja, theologisch Diskurs, philosophisch Diskurs. Und deine Mami war die, die so ein bisschen das Künstlerische auch in die Familie gedreht hat, oder? Sie ist selber talentiert, so mit dem Malen, mit bildenden Künsten, ist Lehrerin. Mhm. Und hat das früh in dir entdeckt, auch, dass du dort das Talent hast?
Ja, ich glaube, also meine Mami hat insgesamt uns gefördert in verschiedenen Bereichen. Sie ist auch Kindergärtnerin und Lehrerin und hat dort auch ein natürliches Talent gehabt. Wie halt muss der Kind wirklich das Beste raus? Und hat uns alle gefördert. Aber ich hatte aber nie das Gefühl, wir werden in etwas reingepusht. Das ist eigentlich nicht. Für mich, sie hat mich zwar auf mehreren Stationen immer wieder ermutigt, für die Schritte, die ich de facto auch gemacht habe. Also irgendwie so eine Grafik- oder so eine kunstfokussierte Gimmer zu machen in Bern, was ich nicht gemacht hätte, anders als auf die Empfehlung von Mami oder auch in Florenz, mal zu schauen, ob das etwas wäre. Das ist auch schlussendlich der Impuls von ihr gekommen.
Der hast du dann studiert.
Der hat dann studiert, genau. Ich habe das Handwerk gelernt. Genau. Also ich würde sagen, an der entscheidenden Weichenstellung ist immer meine Mami da gewesen und hat mitgeprägt. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mir etwas hineindrückt. Also
und was bist du für ein Bub gewesen, weißt? Also anhand von was hat sie das denn gesehen? Das
also für mich ist Zeichnen ist immer das Mittel zum Zweck gewesen. Ich habe gerne Geschichten erfunden und Welten erfunden und Zeichnen ist einfach das Mittel gewesen, wie man die Welten greifbar macht. Wenn ich besser schreiben konnte, hätte ich vielleicht geschrieben, dann hätte ich vielleicht Schriftsteller werden. Aber ich wollte dann noch nicht Künstler werden. Also die Kategorie von Kunst ist noch gar keine gewesen. Und ehrlich, bis noch vor kurzem nicht. Ich habe eigentlich immer das Malen als eine bestimmte Sprache empfunden, die mir hilft, imaginativ, vorstellungsmässig in gewisse Welten einzutauchen und die auch öffentlich zu machen, wenn man so will. Also das ist ja das Charmante daran. Das ist nicht eine private Erfahrung, sondern es ist eine vermittelte oder eine vermittelbare Erfahrung.
Kannst du anderen zeigen, sie können mit eintauchen, kannst darüber reden mit ihnen. Und so.
Ja, und das hat mich immer gereizt. Und darum habe ich die Kategorie von «Ich mache Kunst» gar nicht so kennt. Also sogar, oder wo ich schon effektiv in Bern nachher zeitgenössische Kunst, in Anführungszeichen, studiert habe, wenn man das so nennen kann, ist die Idee, die zum Beispiel mit der Kunstproduktion verbunden ist, dass man muss etwas Originelles beitragen, hat mich gar nicht so attraktiv gedacht, weil ich gar nicht primär etwas Originelles in die Kunstwelt habe reinbringen, sondern ich wollte zeichnen und malen, weil ich Freude hatte, eine recht primitive und philosophische Freude malen und zeichnen.
Aber das heisst, du bist ja wirklich daheim als Bub, kann ich mir dir vorstellen, du bist daheim gewesen, und dann bist du aber in deinem Zimmer gewesen, im Schreibtisch und du hast dann schon gezeichnet und gemalt.
Ich glaube, es ist so, ja. Also eine andere Geschichte, die ich nur aus der Überlieferung kenne, aber meine Mami gerne erzählt, ist irgendwie als, ich weiß nicht genau, wie alt sie dann war, relativ klein, wo wir sie auf Amerika geflogen und dann habe ich scheinbar, das wird mir jetzt auch erzählt, das ist so ein bisschen Mythenbildung, die da am Werk ist, aber scheinbar habe ich die ganze, was immer 8 Stunden oder so, was es gegangen ist, nur mit 4 Autos auf dem Tisch gespielt für mich. Und dann hat man sich vielleicht gedacht, also eine Art Autismusabklärung vielleicht dran. Oder eben einfach ist da eine gewisse Gabe, sich selber zu beschäftigen oder eben eine gewisse Welt zu bewohnen, in Gedanken da. Und vielleicht ist das so eins von der von den Anzeichen gewesen, dass die Gabe schon da ist, dass man sich ganz, ganz fest vertiefen in eigene Welt. Und ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, zum Kunst zu arbeiten.
Ja. Du hast nachher eben ein Gimmer gemacht, was so ein bisschen die Kunst als Fokus hatte. Und nachher hast du dich schon recht schnell entschieden, auf Italien zu studieren?
Also ich habe gedacht, ich mache das mal mal ein Jahr in Italien wäre toll. Und dann sind aus diesem Jahr sind drei geworden. Also ich hatte nicht eine Strategie gehabt. Aha. Was ich gedacht habe, ist, ganz viele Leute heutzutage machen ihren ersten Ausbildungsgang und wechseln dann den Job wieder. Haben eine Art von Quarter-Life-Crisis schon fast und tun dann mal umschulen und alles. Und ich habe gefunden, ich will doch meine Crisis mache ich doch gerade die Jahre gerade von Anfang an eigentlich. Also ein bisschen länger Zeit lassen, für wirklich rauszufinden, was ich will. Mhm. Und dafür dann hoffentlich dort gerade landen, wo ich dann könnte wirklich bleiben. Du meinst, ich mache doch meine Midlife-Crisis gerade am Anfang. Ehrlich.
Ja, das ist effizient.
Genau. Und dann habe ich ziemlich planlos, das bin ich das angegangen. Bis die Planlosigkeit hat sich sogar noch weit in die Ehe reingezogen. Also die ersten 5 Jahre für unsere Ehe.
Also das heisst, du hast jetzt schon eine Frau lernen können?
Ich habe mit meiner jetzigen Frau die Beziehung angefangen und bin mehr oder weniger am nächsten Wochenende 3 Jahre auf Italien, was wie gesagt nicht ganz ideal war, aber eine neue Herausforderung war, mhm, natürlich eine Fernbeziehung. Gerade eine neue Beziehung, die eine Fernbeziehung ist. Aber natürlich auch eine tolle Zeit. Das heisst jetzt auch, dass Florenz wie eine Art gemeinsame Heimat ist, eine zweite Wahlheimat von mir und meiner Frau.
Mhm. Also du bist etwa 20 gewesen, gell, wo das war?
Ja, etwa 20, als ich auf Italien bin. Genau.
Was war das genau für ein Studium gewesen und wie bist du darauf gekommen, auf die Idee, dorthin zu gehen?
Das ist auch wieder so etwas, was ich ehrlich fast anderen zu lieb haben wollte. Jemand hat gemerkt oder hat wahrgenommen, dass es irgendwo so einen Malkurs gegeben hat, dass sie doch so eine tolle, die das dort vermittelt und Ölmalerei und so, das wäre doch etwas für dich, Manuel. Und ich dachte, ach, ein Samstag weg. Aber ich dachte, ja, nein, wenn die Person schon so lieb an mich denkt, dann mache ich doch den Kurs. Und dann ist tatsächlich das die spätere Gründerin von der Privatschule, wo ich dann auch war, in Florenz. Und so ist
das
so,
eine Malerin gsi.
Das war eine Malerin, die das, genau, mhm, eine russische, das ist dann noch, und die hat dann eine Schule aufgebaut aus russischen und ukrainischen Künstlern. Sie sind alle von verschiedenen Schulen dort gekommen, dann ist es natürlich noch anders als jetzt. Ja, das war dann noch gar kein Konflikt gewesen, natürlich, das hat gut zusammengepasst, kulturell. Aber es ist wirklich noch ein lustiges Konzept gewesen. Weil natürlich anders als in Bern, wo man lernt, wie man Kunst macht und wie man sich entfaltet kreativ, ist es dort wirklich wie eine Berufslehre gewesen, mit russisch sprechenden und ukrainisch sprechenden Lehrern.
Und wieso russisch und ukrainisch? Es war eine Tradition gewesen, eine russische Maltradition, die du dort gelernt hast, oder was ist das?
Genau. Also in Russland und in Ukraine auch gibt es eben noch, oder ehrlich, sozusagen dort oder unser Vorhang, die andere Seite von unserem Vorhang, dort jetzt die alte europäische Malschule, die Akademie, gibt es dort eigentlich noch. Oder mindestens hat sich die länger noch erhalten. Mhm. Das heisst, die klassischen Ölmalschulen, die es in Europa viel gegeben hat, in Westeuropa, gibt es jetzt hier gar nicht mehr richtig. Also Kunst als Handwerk kann man eigentlich in Europa, in Westeuropa, nicht mehr unbedingt lernen. Es gibt noch technisches Zeichnen, also wissenschaftliches Zeichnen, zum Beispiel, aber Ölmalerei mit Anatomieunterricht und klassischer Komposition, das gibt es eigentlich nicht mehr als Ausbildung. Mhm. Außer eben via die Privatschule in Italien. Mhm. Und die Lehrerin hat einfach die Idee gehabt, wenn das Bedürfnis im Westen existiert noch und im Osten hat man noch die Ressourcen, dann hat sie halt dann sozusagen einen Brückenkopf von dieser Methode im Westen aufgebracht.
Und du bist einer der ersten Schüler
gewesen? Ja, nein, ja, zum zweiten Jahrgang habe ich nicht gehört. Das ist schon ein Jahr vor mir und es war sehr, sehr informell gewesen. Jetzt gab es mittlerweile sogar einen Abschluss, einen echten. Ich habe natürlich noch einen Privatabschluss von einer russischen Schule. Das ist jetzt heute nicht mehr so viel wert.
Aha, das ist gar nicht so ein richtig akademischer Abschluss, den du dir machen konntest.
Nein, das war heute gewesen mit brachialen pädagogischen Konzepten. Und es sind natürlich fantastische Lehrer. Also mit einem von den Lehrern bin ich immer noch im Kontakt. Dass sie auch gute Freunde geworden.
Und dann bist du 3 Jahre lang, also am Anfang hast du aber nicht gedacht, dass du 3 Jahre lang da bist. Du bist echt mal gegangen, hast gesagt, ich gehe mal ein Jahr dorthin. Es hat sich entwickelt, dass du 3 Jahre lang dort bist geblieben und das klassische Ölmalen gelernt hast.
Ja, genau. Ja. Mhm. Genau, ich habe das eben so ein bisschen Semester für Semester genommen, mhm, und habe einfach gedacht, das macht doch Spass, ist doch schön, ist doch einmalig. Und ja, aber dass es ein Beruf kann sein, nicht so unbedingt denkt. Zwar gehofft, aber es ist ja schon so, dass es für diesen Beruf nicht klare Pisten gibt, wo man dann darauf Karriere starten oder so etwas.
Also keine echten Anschlussmöglichkeiten.
Ja, nicht so viel. Illustration ist natürlich etwas, wo, also für alle, die illustrieren, ist es sicher sinnvoll, die Ausbildung zu machen oder so eine ähnliche. Aber nein, sehr viel Berufswege gibt es eigentlich nicht.
Und das hat ja in dir wirklich auch ein bisschen Angst und auch Zweifel und grosse Fragen ausgelöst dort, oder? So wie, ja, was bauen wir hier für eine Zukunft?
Ja, genau. Also mit dem, also ja, ich würde sagen, ja, ich habe immer gemalt aus Freude und ja, im Wesentlichen bin ich auch in Italien geblieben, aus Freude an Sache, ohne eine klare Strategie zu haben. Aber es kommt natürlich auch schon auch eine andere Seite im Führen, wo überlegt, du musst irgendetwas Sinnvolles machen, weil es braucht noch, ich weiß nicht, was man sich vorstellen kann, aber es braucht noch Mut, riesige Leinwände zu kaufen und teure Pigmente drauf zu schmieren, monatelang, wenn niemand danach gefragt hat. Also man weiß nicht, ob das jemand verkaufen kann. Es hat auch niemand eingeladen, das zu machen. Irgendwann ist bei mir schon ein bisschen schlechtes Gewissen oder etwas Ähnliches, schlechtes Gewissen hat sich angebahnt. Und schon zu Florenz habe ich natürlich schon die Momente gehabt, wo ich das Gefühl hatte, also ich stehe zwar hinter meiner Philosophie, dass man die Lehr- und Wanderjahre auch etwas resultatoffenes sollte haben, aber gleiche Art von Existenzangst hat sich schon ein bisschen aufgetan dort.
Mhm. Und allgemein hast du dort recht mit Angst zu kämpfen gehabt, oder in diesen Jahren in Florenz, kannst du es dort ein bisschen mitnehmen?
Ja, das war spannend. Mehrere Faktoren haben dazu geführt, dass sich für mich das Lebensgefühl, das Grundlebensgefühl einfach nie geändert hat. Und dann plötzlich eine Art von Selbstverständlichkeit keine mehr war. Also die Selbstverständlichkeit, ehrlich kommt doch alles gut, die Sonne scheint, an Weihnachten gibt es Lebkuchen. Also an Weihnachten hat es nach wie vor Lebkuchen gegeben, aber das Gefühl, das damit verbunden ist, von im Wesentlichen ist man da gut aufgekommen in der Welt. Das hat sich irgendwie plötzlich verflüchtigt. Und ich glaube, es waren mehrere Faktoren. Das eine hat damit zu tun, aber mit der schon angesprochenen beruflichen Realität lebe ich, also treffe ich eine riesige Fehlentscheidung hier, verschwende ich unglaublich viel Zeit und verbaue mir dann Möglichkeiten später. Etwas anderes war, dass ich das erste Mal im Leben im Wesentlichen oder im verglichen mit früher mit sonst fest in meinem eigenen Kopf gewohnt habe, weniger geredet habe, also effektiv schlicht und ergreifend weniger.
Also weniger Austausch gehabt, weniger Freunde um dich herum.
Das heisst, ich bin sozusagen mein eigener Gesprächspartner geworden, viel mehr als es je vorher war. Weil ich bin eigentlich in einer sehr grossen Gemeinschaft immer aufgewachsen, mit vielen Freunden und Onkel und Tanten und alle Arten von Wahlverwandten und so. Und dass man jeden Aspekt irgendwie bespricht, war eine Selbstverständlichkeit gewesen. Und plötzlich bin ich mit meinen Gedanken viel mehr allein. Und nicht alle Gedanken habe ich. Oder die inneren Gesprächspartner sind jetzt zum Teil ein bisschen unsympathisch geworden, also ich selber.
Was heisst das?
Ja, also die zweifelnden Stimmen sind lauter geworden, würde ich sagen. Irgendwie haben sich auch mit den Bekannten, die ich hatte, haben sich auch gewisse Plausibilitäten oder attraktive Lebensentwürfe, irgendwie haben sich andere Sachen, andere Stimmen angefangen zu melden.
Also gerade so eine Kunstwelt, meinst du?
Ja, plötzlich ist man mit dem Gedanken konfrontiert, ja, wie wäre es denn, wenn man das oder jene radikale Entscheidung macht. Plötzlich stellt man sich vor, ja, muss man dort hergehen, wo die Kunden sind, muss man dort hergehen, wo die Ausbildungsorte sind, muss ich jetzt auf St. Petersburg oder eben auf Kiew oder so etwas noch ein Vertiefungsstudium machen. Und plötzlich tun sich wie alternative Lebenspfade auf.
Mhm.
Man lebt doch ein bisschen in der Vergangenheit, wenn man jetzt im schönen Florenz all die Kunstschätze anschaut, auch ein bisschen nostalgisch kann werden, weil das irgendwie nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt noch Teil von unserer Welt ist jetzt. Also man kann ja auch ganz leicht das Gefühl haben, dass die ganze solche Welt, die man drin erlebt, ein bisschen eine Bubble ist, ein bisschen eine nostalgische Bubble. Und irgendwie, das kann so zu einer Art Entfremdung führen, zur Gegenwart. Dann jetzt bei mir spezifisch also noch ganz überraschend irgendwelche Sachen, wo andere vielleicht als Angstzustand beschreiben würden. Ich würde es nicht ganz das Wort nehmen, weil ich bin nie bei einem Doktor gewesen oder es ist keine Diagnose oder irgendetwas. Und ich glaube auch nicht, dass es so intensiv war, wie das andere haben. Aber so etwas Ähnliches wie Anxiety oder so eine existenzielle Art von, so einer existenziellen Grusel plötzlich irgendwie vor der Zukunft oder vor der Welt oder vor allem, hat sich so kombiniert in ein sehr, sehr dichtes Gefühl von sehr, sehr unangenehmen Gedanken. Und ich habe dann strategisch Fehler gemacht, dass ich ja nicht wollte, dass sich jemand in der Schweiz Sorgen macht. Ich wollte nicht grösser werden, als es war. Also probiere ich es klein zu behalten. Meine Mami würde sagen, ich habe immer schon Tendenz zum Verdrängen gehabt. Ich habe das Gefühl, es ist nicht Verdrängen unbedingt, sondern Repriorisierung. Vielleicht so, wäre vielleicht ein schönes Wort. Ich gewichte halt diese Sachen.
Willst du es vielleicht auch nicht grösser werden, weil es sich ja eher schon ein bisschen bedrohlich sich anfühlt, oder? Das soll es nicht noch grösser werden,
ja, genau.
Davon wissen.
Und dann habe ich zu wenig darüber geredet. Ich glaube, das war wirklich echt ein Fehler gewesen, dass mich jetzt anders später hat noch das Gespräch auch richtig geholfen, weil natürlich die eigenen Gedanken, man hat das Gefühl, man weiß schon, was die anderen werden sagen, aber das muss man den Leuten selber zutrauen, dass sie davon sagen, was sie denken. Dass nicht meine Gesprächspartner ehrlich zu Klonen von mir selber werden, dass meine Mama im Kopf und meine Frau im Kopf und meine Freunde im Kopf sind im Wesentlichen ehrlich Klonen von mir selber. Dann. Und dort ist ein bisschen Selbstgespräch entstanden, das nicht so gut war, aber wo ich jetzt eigentlich noch dankbar bin. Weil ich glaube, ich habe dort das erste Mal ein paar von den Selbstverständlichkeiten aus der Kindheit nicht mehr so selbstverständlich gespürt. Ich bin nach wie vor, sage ich jetzt mal, intellektuell überzeugt gewesen von der Wahrheit von diesen Sachen im Wesentlichen.
Also vom christlichen Glauben?
Ja, der christliche Glauben, genau. Mit der christliche Glauben tut ja das Leiden und das Leid nicht nur nicht nötigen oder verneinen, sondern sogar inszenieren. Also Kreuzigung ist eine riesige zentrale Pointe vom Christentum, hat mit Leiden zu tun. Aber es hat ja im Wesentlichen gleich einen hoffnungsvollen Schluss. Es geht davon aus, dass alles gut kommt eigentlich. Mhm. Und ich glaube, emotional das erste Mal nicht mehr das Gefühl, dass alles gut kommt, können empfinden. Mhm. Sogar wenn ich immer noch das Gefühl habe, es stimmt doch im Wesentlichen, hat sich das Gefühl davon entfernt.
Mhm. Und das ist ja wirklich auch so klaustrophobische
genau, das Zustände das ist,
so erlebt.
Ja, also genau, also Platzangst ist so ein bisschen meine... Das ist ein bisschen Platzangst und Spinneln, ist so, dass man mich jagen kann. Spinneln, das ist noch so...
das kenne ich, aber kannst du wie beschreiben?
Spinneln, aber dort ist es sehr schwach, aber die grusen mich einfach. Aber Klaustrophobie ist wirklich so etwas, wo...
Also was passiert denn dort?
Ja,
in so einem Moment?
Im Wesentlichen ist es, glaube ich, der Gedanke von Freiheitsentzug oder von Bewegungsentzug, dass man sich nicht mehr frei bewegen oder über sich verfügen, dass man völlig ausgeliefert ist an einem Schicksal. Und das kann sich natürlich in verschiedenen Szenarien ausfalten. Also ich habe jetzt nicht Mühe, einen Lift zu fahren, aber schon nur, wenn du im Lift der kurz bleibt stecken und jetzt merke ich bin jetzt abhängig davon, dass irgendjemand von Otis oder was immer sich in den nächsten 2 Stunden sich meldet. Und dann, der Gedanke allein löst bei mir ungute Gefühle aus. Und wenn man sich dann, je nach diesem Szenario ausmalt, dann kann es schon zu echten körperliche Reaktionen führen, die sehr unangenehm sind.
Und so Momente hast du dort eben in Florenz erlebt, dass du wirklich so...
Genau, ein paar von denen, und ein paar gibt es ja auch realistische Szenarien, wo wirklich immer Angst machen könnte, wenn man sich das überlegt. Und dann habe ich mir plötzlich vielleicht noch den Gedanken gehabt, was ist eigentlich das, was alle wissen, dass sie nicht konstant in Panik sind? Was habe ich selber gewusst, meine ganze Kindheit lang, wo mich nicht hat in Panik geraten? Was ist eigentlich das Geheimnis für nicht völlig Angst zu haben vor allem? Jetzt als Christ zum Beispiel, würde man sagen, habe ich im Wesentlichen das Gefühl, dass das Universum ein sicherer Ort ist, dass eigentlich es mit der Welt gut kommt und im letzten auch mit mir wird gut kommen. In dieser Art von Zuversicht kann man am Schluss an nichts festmachen.
Und die hast du dort wie verloren.
Und die habe ich dort verloren, genau.
Also eigentlich ein Zustand von Hoffnungslosigkeit.
Genau. Und ich würde sagen, ich habe schon als Jugendlicher Zweifel gehabt, in dieser oder jeder Form. Ich hatte so eine Sam Harris, Richard Dawkins Phase gehabt, wo ich das Gefühl hatte, das sind doch schwierige Fragen. Die haben mich dann relativ schnell nicht mehr so beeindruckt. Aber ich habe dann auch schon gemeint, ich hätte Zweifel gehabt. Aber effektiv gefühlte existenzielle Zweifel habe ich, glaube nur in einem einzigen Moment gehabt dort. Also ich würde sagen, es hat einen Moment gegeben von echtem, erlebtem, irgendwie erlebter Gottlosigkeit oder Hoffnungslosigkeit, wo ungleich ist wie alles andere, was ich vorher oder nachher erlebt habe. Mhm. Und dann ist aber etwas Faszinierendes passiert, weil für mich natürlich als Christ immer die Frage war, am Schluss hängt sich ja die Frage auf, ist die Auferstehung echt oder nicht? Also hat Gott die Welt nicht vergessen und hat er sie in dieser Form erlöst oder mindestens zusammen gesagt für eine Erlösung. Und dann habe ich das wie nicht mehr glauben. Also ich würde sogar sagen, ich habe es intellektuell immer noch für eine plausible, historische, vertretbare Position gehabt, aber ich habe es nicht mehr gespürt, existenziell nicht mehr empfangen. Und dann habe ich so das Plateau erreicht und dann hat es lustigerweise und recht überraschend, genau in dem Moment von dem Plateau, von dem tiefsten Boden, emotional, hat sich es umgedreht in die Gegenfrage. Ja, was ist, wenn es wirklich stimmt? Also nicht die Angst, die sich mir aufgezwängt hat, was, wenn es gar nicht stimmt, wo mich bis zum Plateau runtergeführt hat. So plötzlich hat es sich umgedreht in die Frage, okay, jetzt bist du hier, jetzt hast du nichts und was, wenn es gleich stimmt? Wäre es nicht auch tragisch, wenn ich jetzt sozusagen die Hoffnung völlig verlieren und aufgeben, was ja eigentlich eine Hoffnung gäbe. Und dann hat sich irgendwie lustigerweise das Leiterli, das mich abgeführt hat, hat sich plötzlich in eine Leiter verwandelt, die mich schrittweise wieder raufgeführt hat. Das ist noch,
ja, also
noch
eigentlich lebst also oder wenn ich es richtig verstehe, lebst du wie seither aus dem Gedanken, ja, was wenn es wirklich ist?
was wenn es wirklich ist, genau. Und das, ich glaube, die Frage, was wenn es gleich stimmt, hat wie die ganze Episode, wenn ich es so kann nennen, von der existenziellen Krise in ihr umgedreht und hat mir klar so einen Scheiterpunkt gegeben. Von dort aus ist dann schrittweise drauf gegangen. Es hat dann auch Gedankendisziplin gebraucht, Triggerpoints nicht zulassen. So, aber im Wesentlichen hat sich für mich die theologische Frage, was wenn es wirklich stimmt, als die primäre Art, in der Welt sich zu navigieren, irgendwie empfohlen. Und nicht mehr nur als etwas, was mir meine Eltern mitgegeben haben, sondern wirklich etwas, was ich empfunden habe, als
deine Hoffnung.
Lebensnotwendige Hoffnung, oder? Eigentlich. Genau. Und jetzt muss ich auch sagen, seither habe ich natürlich wieder ein normales Nervenkostüm und erlebe den Alltag auf eine normale Art und Weise. Und die Frage stellt sich mir nicht mehr so ganz so dramatisch. Ich bin jetzt dankbar, ehrlich, weil ich glaube, ich habe die eigentlichen Gedanken vor Auferstehung als echte Hoffnung, nicht nur als Sonntagsschulhoffnung, nur dann richtig erst verstanden. Also sich wirklich an einer Option im Universum festklammern, als einen möglichen Ausweg aus einem eigentlich sonst recht möglicherweise dunklen Witz oder so. Ja, die Welt. Das, so. Darum würde ich sagen, der eine Moment von Atheismus, den ich hatte, ist, glaube ich, auch vielleicht der erste Moment von echtem gefühltem Glauben gewesen, wo etwas gekostet hat. Vielleicht kann man es so sagen.
Du bist nachher zurückgekommen von Florenz, du hast vorhin schon angetönt, der hat nachher 5 Jahre lang so gelebt, also der Kurate, und 5 Jahre lang hast du Freiheit gehabt, einfach zu malen, eigentlich ohne Aufträge oder ohne finanzielle Entlöhnung, und deine Frau hat das gestemmt mit ihrem Lohn.
Ja.
Wie war die Zeit für dich gewesen, das auszuhalten?
Ja, die war auch nicht so einfach gewesen. Also ja, also 5 Jahre, mehr nicht das definiert, wie lange. Ich hatte dann das Atelier gehabt und ein paar einzelne Sachen, aber irgendwann hat es mich gedacht, das steht nicht mehr ganz, ganz im Verhältnis zum Preis, den wir zahlen. Und es hat sich so ein wachsender Druck von, ich kann das erst nicht mehr länger rechtfertigen.
Also, dass du jeden Tag gehst gehen malen, eben die Leinwand brauchst, die teure Farbe brauchst.
Teure Farbe auf Leinwand schmieren.
Deine Zeit brauchst.
Genau. Und niemand gefragt.
Es müsste mehr rausspringen, hast du irgendwann empfunden.
Ja, also ich brauche das Mut.
Es braucht wahnsinnig Mut, das kann ich nicht verstehen.
Viel Geld auszugeben für Bilder, die niemand bestellt hat, wo man selber auch natürlich mit Selbstzweifel, also längt es überhaupt, sogar wenn jetzt alles würde optimal laufen, längt am Schluss ehrlich mein Talent oder man braucht auch Glück. Und so, also man kann sich schon ganz, ganz leicht auch dort wieder in eine grosse Zweifel reinbringen. Und ich hatte also irgendwann das Gefühl gehabt, wir sind auch schwanger geworden und unser erster Sohn war unterwegs. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich es ehrlich zu einem Hobby werden und, und mir einen Job suchen. So, dass die Familie eigentlich alle Optionen hat, sich zu entscheiden, wie wir es genau machen wollen. Und nicht ehrlich eine Art ökonomische Krise ausgelöst ist durch meine Berufswahl oder eben durch meine Situation im Atelier. Darum habe ich gefunden, jetzt hole ich mir einen Job. Und hatte so im grösseren Familienkreis, haben wir es mal besprochen. Und dann ist gerade wirklich völlig aus dem Nichts raus eine Möglichkeit gekommen, eine kleine Ausstellung zu machen an einem Ort, wo jemand gerade einen Monat lang eine Lücke hatte in einer kleinen Galerie. Ich dachte, ja, das probieren wir jetzt noch. Haben wir alles dort ausgestellt. Dann habe ich dort gerade genug können verkaufen, für ein normales Jahr zu probieren. Und dann, ab dann jetzt so ein bisschen Schritt für Schritt hat es sich aufgebaut, dass es immer gerade gelenkt hat, immer gerade geklappt hat. Jetzt mittlerweile habe ich 3 Kinder, haben wir 3 Kinder. Und das war nie mit der finanziellen Knappheit oder so etwas oder mit der echten Not verbunden gewesen, sondern es ist immer gerade alles zur rechten Zeit irgendwie geklappt. Inklusive das Atelier, wo wir jetzt gerade drin sind, ist ehrlich zu gross gewesen. Aber es ist gerade frei geworden und es ist schön nahe dort, wo ich wohne. Und weil ich viel reise, bin ich froh für den Lebensradius, wenn der möglichst klein ist. Viel Kontakt mit der Familie. Auch unkompliziert, dass da Austausch gibt zwischen dem Heim und dem Arbeiten, dass es nicht völlig 2 verschiedene Welten sind. Und ich dann noch viel weg bin. So. Und dann ist ein grosser Raum hier frei geworden und ehrlich viel zu gross zum Mieten für mich. Also schlicht zu teuer und ehrlich auch nicht ganz klar, was wir mit dem Platz alles machen. Und dann ist gerade der Auftrag gekommen.
Vom Vatikan.
Und wenn ich das Atelier jetzt, wo ich jetzt drin bin, nicht gehabt hätte, im Altatelier hätte es niemals können sinnvoll machen können. Jetzt hätte ich 14 Bilder, wenn sie hier im Kreis stehen, viel ehrlich zum Atelier geht. Das ist ja irgendwie 18 Meter Leinwand. Insgesamt.
Dann kam eben der Auftrag gekommen mit diesen 14 Bildern für den Vatikan. Vielleicht noch schnell kurz zusammengefasst. Das ist ein Kreuzweg, also ist aus der katholischen Tradition. Zeigt das der Weg von Jesus ans Kreuz. Mhm. Also das heißt, es ist eine intensive theologische Auseinandersetzung auch in diesen Bildern. Mhm. Das ist ein wahnsinniger Auftrag, den wahrscheinlich ein Künstler, wenn er das einmal im Leben erlebt, nie mehr wird erleben, oder? Etwas Vergleichbares.
Ja.
Das erlebst du jetzt in jungen Jahren. Du musst dich da ja, auf eine breite Öffentlichkeit vorbereiten, mhm. auf viele Reaktionen.
Mhm.
Wie machst du das?
Ich glaube, ich will im Wesentlichen die Sachen dann, wenn sie kommen, angehen.
Mhm.
Ehrlich vertrauend darauf, dass, dass das Richtige zur richtigen Zeit kommt. Oder mindestens, dass sich im Moment werden Lösungen finden. Ich bin auch offen, wenn ich ganz ehrlich bin, dafür, dass das jetzt eine Art einmalige Ehre war, das dürfen zu machen, ein Privileg. Und dass es auch wieder Zeiten gibt, wo man im weniger spektakulären Innen einen sinnvollen Lebensentwurf findet. Also, ich bin bereit, dass das mache, also ohne Angst, dass das, was kommt, kommt. Und ich würde mich probieren, auch dort reinzugehen. Oder in das Abenteuer auch reinzuwerfen, was mir jetzt noch auf mich wartet. Und gleichzeitig möchte ich auch nicht um jeden Preis jetzt schon an einer Vorstellung festhalten, was das heisst. Also wenn es wieder ruhigere Tage gibt, weniger spektakuläre Aufträge, mhm. dann, das muss auch möglich sein. Mein Job reduziert sich eigentlich fast ein bisschen auf das Heute. Was kann ich heute richtig angehen?
Mhm.
Und ich glaube, ich probiere ein bisschen dort zu bleiben eigentlich.
Und wenn wir im Heute noch schnell bleiben, die letzte Frage, nach all dem, was du jetzt uns erzählt hast, nach all dem, was du durchgedacht hast und durchgefühlt hast in deinem Leben bis jetzt, was gibt dir heute Hoffnung?
Meine Hoffnung heute ist, dass sich mit den gegenwärtigen Ressourcen Probleme nicht werden lösen. Ich wäre nämlich sehr verzweifelt, wenn das, was wir gegenwärtig sehen, als Ansätze, Lösungsansätze müsste länger. Ich glaube, in der Welt schlummern andere Ressourcen noch. Und die werden sich hoffentlich zeigen. Im Wesentlichen habe ich jetzt mit mir existenziell meine Karte auf die Geschichte gesetzt, dass mit der Auferstehung etwas angefangen hat, was die ganze Welt wird verändern. Und an dieser Geschichte, möchte ich gerne leben. Nicht in der Geschichte, wo man meinen eigenen Medienkonsum suggeriert mit den gegenwärtigen Situationen, die man doch sehr hoffnungslos machen kann. Ehrlich, glaube ich, braucht es die größere Geschichte. Die größere Geschichte im Blick lässt sich dann auch hoffnungsvoll in Zukunft schauen.
Und was heisst das konkret? Also mit was rechnest du? Was sind das denn für Ressourcen?
Ich glaube, das Leben ist eigentlich ein Wagnis. Man hat keine Garantie für irgendetwas. Und man muss, glaube ich, lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Das gehört auch dazu. Und eigentlich bin ich an einer Art basalen Commitment gelandet. Ich vertraue auf das, was immer das Jesus im Griff hat. Also am Schluss musst du als Christ, der denkt, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus der Herrscher der Welt ist und was immer, ob es mir einleuchtet oder nicht, irgendwo wird sich das schon fügen. Der Kreuzweg ist auch ein schönes Bild für das eigentlich, weil es sind schreckliche Bilder von einer Foltermethode, wo man sich ja schon fragt, warum würde man heute ins grösste Killerraum der Welt, Petersdom, Bilder von einer Folterungsmethode herhängen. Und es gibt ihm doch wenigstens ein Hinweis darauf, dass die Schrecken und die Ängste und Nöte von jetzt, und sie sind noch so schlimm, irgendwie mögen doch auch von Gott verwandelt werden in etwas am Schluss Hoffnungsvolles, Positives. Das muss man natürlich glauben, das gibt es keine Garantien. Mhm. Aber es ist immerhin ein guter Ort, für sich daran zu hängen. Und ich habe mich existenziell an diese Geschichte gehängt. Ich sehe keine Alternative. Und habe es für sehr gut begründet, wenn so viele Menschen über so viele Kontinente, so viele Kontexte immer wieder die Erfahrung machen, dann fühle ich mich dort vielleicht trotz aller Ängste und trotz aller Unsicherheiten gut aufgehoben.
Merci vielmals, Manuel, für das spannende Gespräch, für den Einblick in dein Leben. Weiterhin alles Gute, ich bin gespannt, was es wird auslösen.
Merci, ich bin auch gespannt.
Der Manuel Dürr über sein Leben, sein Arbeiten und seine grosse, wiedergefundene Hoffnung. Der Kreuzweg mit den 14 Bildern von ihm kann man während der Fastenzeit vor Ostern im Petersdom zu Rom bestaunen. Ich hatte das Privileg, die schon zu sehen und kann sagen, sie sind nicht nur tief, sondern auch hoch und weit und schön. Mehr Geschichten aus dem Leben von Menschen hören ihr auch nächste Woche am Donnerstag hier im Vis-à-vis. Und das ist nur möglich dank Spenden. Darum sind wir auch dankbar für deine Unterstützung. Die Infos zum Spenden findest du in den Shownotes.
Ich wünsche eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.